ARD.
We are breaking the bodies and the minds of the children of Gaza. We are starving the children of Gaza. Because if we don't do something about it, we are complicit in what is happening before our very eyes. We are complicit. We are causing this. You, us, and everyone who does nothing about it.
Man kann Mike Ryan von der Weltgesundheitsorganisation anhören, wie dramatisch die Lage im Gazastreifen ist, vor allem für die Kinder. Wir lassen sie aushungern, sagt er. Und wenn wir nichts daran ändern, dann machen wir uns zu Komplizen. Ja, wir sehen in den Nachrichten Bilder von abgemagerten, ausgehungerten Körpern. Krankheiten verbreiten sich. Kinder suchen in Müllbergen nach Essensresten, berichten NGOs. Seit Anfang März lässt Israel keine Hilfsgüter mehr rein. Und die Vorräte, die sind so gut wie aufgebraucht. Wie geht's jetzt weiter, auch nach der Ankündigung, den Gazastreifen wieder dauerhaft zu besetzen? Wie versorgen Eltern ihre Kinder, ihre Familien? Außerdem schauen wir auf die seelischen Folgen für die Kinder mit einer Traumatherapeutin.
Ich habe 2-Jährige in Gaza betreut, die sich die Haare ausgerissen haben vor lauter Stress und innere Unruhe. Und vor allen Dingen habe ich Kinder in Gaza gesehen, die extreme Panikattacken gekriegt haben, die ich noch nie so stark gesehen habe.
Wie sie den Kindern hilft und warum sie nie ohne Seifenblasen in den Gazastreifen reist, das erzählt sie gleich hier im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier helfen, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Jetzt ist mir meine Kollegin Hanna Resch aus dem ARD-Studio in Tel Aviv zugeschaltet. Hallo Hanna.
Hi.
Seit 2 Monaten schon blockiert Israel Hilfslieferungen für Gaza, Medikamente, Grundnahrungsmittel. Wie kommen denn die Menschen dort vor Ort gerade überhaupt an was zu essen?
Also der allergrößte Großteil der Bevölkerung ist mittlerweile auf diese Tekias, heißen die, also auf so Suppenküchen angewiesen. Das sind große Küchen, die von verschiedenen NGOs betrieben werden, wo in riesigen, riesigen Töpfen das Essen zubereitet wird und die dann ausgegeben werden in kleinen Portionen, weil sonst halt eben keine Güter mehr auf dem Markt teilweise vorhanden sind. Und wenn sie vorhanden sind, sind die so exorbitant teuer, dass sich das eigentlich kein Mensch in Gaza so richtig mehr leisten kann. Aber es sind wirklich horrende Preise. Ich hatte mal unseren Kollegen gefragt vor Ort und er hat gemeint, für 1 Kilogramm Mehl sind es so 12 € umgerechnet. Also da sprechen wir nicht nur für eine Bevölkerung, die seit 1,5 Jahren im Krieg ist und sowieso schon eine sehr arme Bevölkerung ist, wo das schon teuer ist, sondern das wäre ja auch in Deutschland schon horrend von den Preisen her.
Und haben denn diese Suppenküchen ausreichend für alle?
Also aktuell überhaupt nicht mehr. Du hast ja gemeint schon, es sind jetzt 2 Monate. Das ist die längste Phase, in der Israel komplett einfach alle Hilfsgüter blockiert hat seit Beginn des Krieges. Und den Hilfsorganisationen geht das Essen komplett aus. Gestern Nacht gab es dann die Nachricht von der World Central Kitchen, einer Organisation, die eben Essen für Palästinenser ausgegeben hat vor Ort, dass ihnen das Essen jetzt eben ausgegangen ist. Also sie hatten noch versucht, sehr viel von den Essensvorräten, die sie hatten, die letzten Wochen, die ja auch schon wahnsinnig knapp waren, einfach lange zu strecken. Ihre Trucks stehen wirklich geladen vor der Grenze in den Gazastreifen, aber sie kriegen sie nicht rein und damit müssen sie jetzt ihre Arbeit einstellen. Und das ist deswegen auch so eine große Nachricht, weil World Central Kitchen, ich habe die Zahl jetzt nicht überprüfen können, aber zumindest hat unser Journalistenkollege und Kameramann vor Ort gesagt, dass die 80% dieser Tekias betrieben haben oder mitbetrieben haben. Und wenn die das quasi nicht mehr gewährleisten können, dann ist das ein riesiges, riesiges Problem, dessen Ausmaß, glaube ich, wir alle noch nicht ganz absehen können.
Wie helfen sich die Menschen denn?
Also es ist wirklich, vor allem die letzten 2-3 Tage hatte ich das Gefühl, wenn ich mit Menschen vor Ort gesprochen habe, hat sich einfach die Lage so nochmal so drastisch verschärft. Dienstag wollten wir drehen mit einer Familie und quasi zeigen, wie sie eben versucht, zu einer von diesen Suppenküchen zu gehen und halt eben ein Essen wie jeden Tag zu ergattern. Der Dreh wurde dann abgesagt, weil diese Suppenküche die Arbeit bis Freitag komplett eingestellt hat. Und diese Familie, ich habe dann gesagt, ja, was macht diese Familie denn jetzt? Wir selber können ja nicht im Gazastreifen sein. Das heißt, wir müssen dann immer nachfragen hier von Israel aus, was eben unsere palästinensischen Kollegen dann eben vor Ort in Erfahrung bringen können. Und die sagen, sie wissen es nicht. Also diese Familien, die sind dann teilweise 1-2 Tage lang komplett ohne Essen und müssen dann einfach hungern. Es gibt Familien, die versuchen dann in benachbarte Stadtteile oder an andere Regionen zu kommen, um dort dann sich an den Suppenküchen anzustellen. Aber es ist unheimlich schwer, sich im Gazastreifen fortzubewegen. Allein 5 Kilometer sind eine halbe Weltreise gerade für viele Menschen. Und es gibt schon Leute, die versuchen, kreativ zu werden. Im Krieg gab es immer wieder Einzelpersonen, die versucht haben, einfach was anzupflanzen, auf ganz, ganz, ganz kleinem Maße, weil sie werden ja immer wieder vertrieben und es wird ja auch immer wieder bombardiert. Also viel kann da, ist für die Menschen gar nicht möglich, irgendwie anzupflanzen. Aber Leute, die wirklich vor ihrem Zelt dann versuchen, ein paar Salate oder sowas anzupflanzen. Und dann gibt es wirklich so ganz kreative Wege, wie man versucht, das Essen noch zu strecken. Zum Beispiel hat ein Kollege vor Ort uns erzählt von einem Bekannten, der Nudeln und Linsen zermahlt und die dann als Mehl weiterverkauft. Mhm. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden, weil ich dann gesagt habe, aber warum kocht man denn dann nicht die Linsen oder die Nudeln einfach direkt? Also warum zermalt man die erst und verkauft es als Mehl?
Habe ich mich auch gerade gefragt, ja.
Ja, genau. Und die Antwort ist ganz simpel, man kann es strecken. Also Nudeln, wenn du eine Portion Nudeln hast, dann ist es eine Portion Nudeln. Da kannst du nicht mehr draus machen. Aber wenn du sie eben zermahlst und Mehl hast, kannst du rein theoretisch aus diesem Mehl, wenn du es mit viel Wasser verdünnst, mehr Brote zum Beispiel backen oder mehr irgendwas anderes draus machen, als wenn du eben nur diese eine Portion Nudeln hättest. Und das ist die Idee, quasi wirklich alles verbliebene Essen jetzt noch im Gazastreifen irgendwie zu verdünnen. Das ist auch das, was die NGOs eben gemacht haben. Da war auch immer wieder die Frage, weil schon seit ein paar Wochen immer wieder Organisationen gesagt haben, unser Essen reicht jetzt nur noch für eine Woche und dann ist es doch noch nicht ausgegangen. Und dann kam die Frage, ja, aber ihr habt doch gesagt, das ist noch nur noch eine Woche, warum habt ihr jetzt doch noch Essen? Und die Antwort ist ganz einfach. Das Essen, das normalerweise für eine Woche gereicht hätte, wurde so gestreckt, dass es jetzt halt für 2 oder 3 Wochen gereicht hat. Aber natürlich ist der Nährwert extrem viel geringer. Und das merkt man den Menschen dann eben auch an, die halt von einer Mahlzeit auch überhaupt nicht mehr satt werden und keine Energie mehr davon bekommen.
Ich wollte gerade fragen, wie wirkt sich das denn auf die Gesundheit der Menschen und speziell, wenn wir die Kinder in den Blick nehmen wollen, wie wirkt sich das aus?
Also absolut katastrophal. Die Bilder sind ja auch sehr schwer zu ertragen, die man teilweise dann auch sieht von wirklich abgemagerten Kindern auch in den Kliniken. Also vor allem Kinder und ältere Menschen oder auch Menschen, die Erkrankungen haben, die leiden da sehr drunter, weil sie eben dann sehr schnell in eine Mangelernährung kommen. Das ist ja kein Verhungern in dem Sinne, dass man nichts mehr isst und dementsprechend stirbt nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, sondern es ist einfach eine Mangelernährung, dass eben erstens das Essen wahnsinnig einseitig ist. Es sind dann eben Linsen und Weizen, also es gibt fast keine anderen Nahrungsmittel mehr und dass es eben so wenig ist. Und das, dann geht der Körper halt irgendwann, vor allem bei Kindern und bei Schwachen und bei Älteren, geht der Körper dann in einen Modus, wo er sich quasi in Anführungsstrichen selbst aufisst. Und das ist diese Mangelernährung, die dann hervorgeht und die kann dann zu verschiedensten Krankheiten und Körperfehlfunktionen führen, die dann im schlimmsten Fall eben auch zum Tod führen kann. Da melden eben viele Krankenhäuser immer mehr Fälle. Also wir reden von Tausenden von Kindern mit Mangelernährung. Die Bilder sind extrem schwer zu ertragen, vor allem weil man ja immer im Hinterkopf auch hat, wie gesagt, die LKWs mit dem Essen stehen ja nur wenige Kilometer entfernt von diesen Menschen, einfach an der Grenze. Also es ist ja eine politische und menschliche Entscheidung, dann zu sagen, okay, die kommen jetzt da nicht rein.
Das wollte ich gerade nochmal sagen. Also ich habe ein Zitat gelesen von einem Sprecher des Welternährungsprogramms, der tatsächlich gesagt hat, und das muss man sich mal vorstellen, wir haben mehr als 116.000 Tonnen Nahrungsmittel an der Grenze stehen. Das wäre genug, um 1 Million Menschen bis zu 4 Monate lang zu versorgen. Die stehen bereit und könnten sofort nach Gaza fahren. Du hast gerade gesagt, das ist eine politische Entscheidung, dass sie das eben nicht dürfen. NGOs werfen der israelischen Regierung ja auch vor, sie nutzen Hunger als Kriegswaffe. Ist das so?
Also das sagen zumindest ganz, ganz viele Hilfsorganisationen. Es sagt die palästinensische Regierung, auch die UN, auch Völkerrechtler und Juristen, die das alle einstimmig sagen. Und das wird ja schon seit längerer Zeit auch untersucht, weil es gab ja schon mal eine Phase, wo Israel keine Hilfsgüter mehr reingelassen hat und die Menschen im Gazastreifen gehungert haben und auch Menschen gestorben sind an den Folgen von zu wenig Essen. Seitdem wird das ja schon ganz explizit untersucht. Und alles, was da bisher rauskommt, ist eigentlich aus einer juristischen Perspektive schon relativ klar bisher. Es gab noch keine Verurteilung und noch keine Urteile. Aber es schaut sehr, sehr stark danach aus auf juristischer Ebene.
Um nochmal bei den Hilfslieferungen zu bleiben, es gab ja auch die Meldung, dass Israel jetzt plane, Hilfslieferungen über, ich sag mal, private Firmen aus den USA zu organisieren. Was steckt dahinter?
Das ist eine sehr gute Frage, weil niemand genau weiß, was das bedeutet und wie das Ganze funktionieren soll. Also es ist nicht so, dass offiziell einfach ein Plan veröffentlicht wurde, den ich jetzt zitieren könnte und von dem ich euch erzählen könnte. Es ist so, dass immer wieder Regierungsmitglieder Dinge leaken, was wir davon wissen, also auch von Militärkorrespondenten von verschiedenen israelischen Medien, ist, dass es diesen Plan gibt, dass es 3 Zentren geben soll im kompletten Gazastreifen. Diese Zentren sollen im Süden errichtet werden. Das wäre in Rafah, also dem Gebiet, das komplett platt gemacht wurde und wo auch gerade niemand, kein Palästinenser mehr, sich aufhalten können, direkt an der Grenze zu Ägypten. Und dazu muss man nochmal sagen, ne, das sind über 2 Millionen Menschen. Mhm. Und da soll es 3 Anlaufstellen geben für eine Verteilung. Laut diesen Informationen eben von zum Beispiel Militärkorrespondenten in Israel würde das bedeuten, dass eine Person für eine Familie bestimmt wird, die dann das Essen abholen darf an einer dieser 3 Stellen, und zwar einmal die Woche. Und diese Person müsste dann dahin gehen, müsste mehrere Sicherheitschecks durchlaufen, dürfte dann erst eben zu der Ausgabestelle und müsste dann 70 Kilogramm Essen, das ist wohl die errechnete Menge an Essen, wo, muss man auch dazu sagen, das Minimum an Kalorien errechnet wurde, was es braucht für eine Familie in der Woche, um zu überleben. Diese 70 Kilo an Nahrungsmittel würde diese Person dann bekommen und müsste dann damit irgendwie wieder zurück zu ihrer Familie.
Dabei hast du eben schon gesagt, 5 Kilometer sind eine halbe Weltreise, ne?
Richtig. Und ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich alleine 70 Kilo schleppen würde. Jetzt mal ganz, also wenn wir wirklich auf der untersten Ebene der Analyse dieses Plans angehen, dann scheitern wir ja schon an dem Punkt eigentlich. Und von der Logistik brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ich meine, wie soll das funktionieren? 3 Anlaufstelle für 2 Millionen Personen, einmal die Woche, wie soll das funktionieren? Und wir haben mit der Sprecherin von OCHA gesprochen. Das ist eine UN-Behörde, die für dieses besetzte palästinensische Gebiet auch zuständig ist, für die humanitären Güter. Und die hat uns im Interview gesagt, dass es vor allem halt auch einfach gegen alle humanitären Grundsätze verstößt. Mhm. Weil humanitäre Hilfe muss unabhängig sein. Und das wäre sie in dem Moment ja nicht mehr, wenn das israelische Militär ja da quasi die Sicherheitschecks der Personen durchführen würde und so weiter. Also das wäre eben nicht mehr unabhängige Arbeit von NGOs. Also kurz und knapp, es ist total krude und niemand weiß, was es bedeutet und wie die US-Firmen da dann auch mit reinspielen, ob die dann sind, die das Essen dann da verteilen sollen statt den NGOs, oder ob die das Essen liefern und dann quasi daran verdienen. Wir wissen es nicht. Wir müssen abwarten, wenn da genauere Pläne veröffentlicht werden, aber es wirkt absolut absurd zu diesem Zeitpunkt von allem, was wir hören.
Dann lass uns doch mal kurz auf die aktuelle Lage schauen. Israel hat diese Woche angekündigt, den Gazastreifen dauerhaft besetzen zu wollen. Was bedeutet das?
Also vielleicht schieben wir einmal vorweg, dass der Gazastreifen eigentlich schon besetzt war. Mhm. Das ist so ein bisschen tricky, weil eigentlich sind 2005 die Truppen aus dem Gazastreifen abgezogen, Siedlungen wurden abgebaut und es gibt keine israelische Präsenz im Gazastreifen mehr seit 2005. Und deswegen sagt Israel selber auch, dass es den Gazastreifen seitdem nicht besetzt. Aber laut Völkerrechtlern und internationalen Organisationen sagen die, nee, der Gazastreifen ist schon weiterhin besetzt, zumindest zu großen Teilen, weil einfach die israelische Regierung und die Armee ja immer noch Kontrolle über den Luftraum haben, über den Seezugang, über die Landesgrenzen. Sie können den Warenverkehr jederzeit einschränken. Sie haben die Kontrolle über den Personenverkehr. Sie haben die Kontrolle über Energieversorgung, das Wasser. Und zu teilen hätte Israel laut diesen Völkerrechtlern und den Organisationen auch völkerrechtswidrig gehandelt. Zum Beispiel, wenn sie den Gazastreifen abriegeln, das ist eine illegale Blockade. Und dass Israel auch immer wieder in den letzten Jahren als Besatzungsmacht seine Pflichten verletzt hat. So, das als Einordnung erstmal vorweg. Was jetzt passiert ist, dass Israel sagt, jetzt besetzen wir es. Das heißt, Soldaten, die aktuell gekämpft haben, sind oft für Missionen reingegangen, auch für ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen, sind aber dann wieder aus dem Gazastreifen abgezogen nach Israel. Und jetzt sollen Gebiete komplett eingenommen werden und von dort aus würde dann die israelische Armee eben operieren. Und diese Gebiete würden nicht mehr freigegeben werden. Und was das wiederum bedeutet, ist, dass der Teil, in dem sich die palästinensische Bevölkerung noch aufhalten kann im Gazastreifen, noch mehr schrumpfen würde, als es bisher schon der Fall war. Und es zu einer Konzentration der Bevölkerung im Süden des Gazastreifens kommen würde.
Wie ist das in Israel aufgenommen worden?
Gemischt, würde ich sagen. Also erstmal gab es einen wahnsinnigen Aufschrei von den Geiselfamilien. Die Geiselfamilien werfen der Regierung vor, dass ihre Angehörigen, 21 Lebende sollen es noch sein, aufgegeben werden. Dass quasi das das Todesurteil ist für diese Menschen, das die israelische Regierung damit quasi unterschrieben hat. Und Netanyahu hat auch diese Woche nochmal klar gesagt, das oberste Ziel ist es, Hamas zu vernichten und nicht mehr die Geiseln quasi zurückzuholen. Die Angehörigen der Geiseln fühlen sich komplett im Stich gelassen. Sie sind komplett verzweifelt. Und einige Angehörige haben zum Beispiel auch die Reservisten in Israel aufgerufen, den Reservedienst jetzt nicht anzutreten, um diesen Plan quasi zu verhindern. Und auch unter den Reservisten regt sich sehr viel Kritik und auch unter den Berufssoldaten, muss man dazu sagen, weil die sagen, wir kämpfen jetzt seit 1,5 Jahren im Gazastreifen und wir wissen nicht, für was, also was das Endziel ist. Komplette Besetzung für langfristige Zeit, ist das das, was wir wollen? Das fragen sich jetzt viele. Und deswegen regt sich da extrem viel Kritik. Man muss aber auch sagen, dass es schon auch Bevölkerungsteile gibt zumindest, die diese Pläne auch sehr unterstützen. Die eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens als das höchste Ziel ansehen und die sich da sehr freuen, dass das jetzt auf einen Schritt darauf zugeht.
Nächste Woche soll Donald Trump in die Golfstaaten reisen. Verspricht sich die palästinensische Bevölkerung irgendwas davon? Und was erwartest du?
Also mit Trump ist es ja immer so, dass wir nicht wissen, was kommt. Es ist immer irgendwie so eine Überraschungspackung. Und was ganz klar ist, ist, dass Trump schon auch einfach noch einen sehr großen Einfluss hat, auch auf Israel. Es ist aber ganz interessant, weil zumindest ein paar Palästinenser, mit denen ich gesprochen habe, auch aus dem Gazastreifen, da merkt man schon, dass einfach eine Hoffnung da ist. Weil die Menschen sich da ja an jeden Strohhalm der Hoffnung klammern. Und die hoffen, dass vielleicht Trump es schafft, jetzt noch einen Deal zu erwirken. Zumindest für ein paar Wochen eine Waffenruhe vielleicht, auch unter Israelis, mit denen ich gesprochen habe. Ob das tatsächlich realistisch ist, das kann ich selber mittlerweile auch nicht mehr einschätzen. Ich weiß, dass ich in den letzten 1,5 Jahren Berichterstattung so oft dachte, ah ja, jetzt könnte noch mal ein Deal kommen. Und der Mensch in einem hofft es ja dann auch für die Menschen. Ja? Und es wurde so oft enttäuscht und es ist so oft nicht passiert, dass ich persönlich da wenig Hoffnung habe. Es ist alles offen.
Du wirst das für uns beobachten. Vielen Dank nach Tel Aviv an Hannah Resch.
Danke.
Wir wollen in dieser Folge ja schauen, wie es den Kindern im Gazastreifen geht. Rund 1 Million Kinder leben oder besser überleben dort. Um einen Einblick zu bekommen, haben wir uns mit der norwegisch-deutschen Kinderpsychologin und Traumatherapeutin Katrin Glatz-Brubak verabredet.
Ich habe nur eine Frage. Können wir uns duzen? Ganz einfach, weil in Norwegen duzen sich jeder und ich mache immer wieder Fehler. Und dann muss ich mich nicht so oft entschuldigen.
Ja, total gerne.
Katrin arbeitet für Ärzte ohne Grenzen und sie war schon zweimal im Gazastreifen, zuletzt während der Waffenruhe. Jetzt gerade erreiche ich sie in Trondheim.
Hallo, schönen guten Nachmittag nach Trondheim.
Schönen guten Nachmittag. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Es ist ja total schwer für unsere Kolleginnen und Kollegen aus Gaza zu berichten. Das haben wir eben von Hannah Resch auch schon gehört im Gespräch. Du warst ja zuletzt im Februar während der Waffenruhe in Gaza, bist aber auch täglich in Kontakt mit deinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Was hörst du von deinem Team dort?
Ja, es ist schwer, das Leiden kurz irgendwie zu beschreiben, denn es ist überall und nach dem Waffenstillstand oder während des Waffenstillstands hatten Leute so ein bisschen Hoffnung eben, dass sie doch zurückkehren konnten ins normale Leben, dass sie ihr Haus aufbauen konnten. Und jetzt sind alle Hoffnungen einfach zerschmettert. Was sie hauptsächlich schreiben, ist, wie sehr sie sich fürchten zu sterben. Entweder wegen der Bomben oder wegen Verhungerns. Und es ist sehr, sehr verzweifelnd, hier zu sitzen und nichts machen zu können, außer ja, versuchen irgendwie zu trösten, aber Trost gibt es ja leider auch nicht viel.
Mm. Du gehst seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren in Krisengebiete als Kinderpsychologin. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Situation der Kinder in Gaza von anderen Einsätzen?
Also auch wenn ich Kinder auf der Flucht betreue, höre ich Geschichten von Bombeneinschlägen, von Krieg, von Verlust. Es ist nur zeitlich ein bisschen verschoben, aber sie konnten flüchten. Es gab ein sicherer Ort, wo sie hingehen konnten.
In Gaza gibt es kein sicherer Ort. Es gibt keine kleine, winzige Ecke, wo man weiß, hier bin ich sicher. Das heißt, die Bomben fallen überall, auch in der sogenannten humanitären Zone. Alle Kinder auf Gaza mussten flüchten, haben ihr Haus verloren, haben Familienmitglieder oder Freunde oder Nachbarn verloren. Und sie leben eben mit dieser akuten, extremen Angst die ganze Zeit, dass entweder sie oder Leute, die sie gern haben, sterben können.
Schon aus der Ferne ist ja die Situation eigentlich unaushaltbar und unerträglich. Was macht das denn mit den Kindern, die da mittendrin sind und das hautnah und am eigenen Leib erleben müssen? Was macht das mit ihrer Entwicklung?
Also Kinder, die in so einem Überlebenszustand über längere Zeit leben, die verwenden ihre ganze Energie, um auf der Hut zu sein. Sie können nicht in ein Zimmer gehen und mit dem Rücken zur Türe stehen, denn sie müssen wissen, wo sie flüchten können. Sie passen immer auf, sie entspannen nie. Und das ist natürlich ein Leiden hier und jetzt. Das Problem für Kinder aber ist, dass es auch deren zukünftige Entwicklung beeinflusst, indem dass die Kraft, die sie eigentlich für Sprache lernen oder soziale Regeln oder konkretes Wissen benutzen sollten oder auch physische Entwicklung, die stoppt ganz einfach. Denn es ist nicht genug Kraft oder Energie da, um beides zu machen. Und das heißt, sie leiden nicht nur jetzt, sondern sie kriegen einen, man könnte sagen, einen Kriegsschaden gehörnlich, indem dass sie auch viele, viele Jahre später das versuchen nachzuholen, aber manche holen es tatsächlich nie nach.
Du beschreibst das ja gerade, die Kinder sind traumatisiert. Wie gehen die damit um? Also welche Strategien entwickeln sie, um irgendwie damit klarzukommen, dass sie Familienangehörige, Freunde, Freundinnen verloren haben und dass sie im Prinzip in einem Alltag leben, wo Angriffe, Zerstörung, Krieg dazugehört?
Also wenn man das ganz grob einteilen soll, reagieren Kinder auf starke Traumata auf zwei verschiedenen Arten und Weise. Das, entweder werden sie sehr apathisch, sie ziehen sich von der Welt zurück, manche hören auf zu essen, sehr viele hören auf zu sprechen, sie spielen nicht mehr, sie wollen nicht mehr mit Menschen in Kontakt sein, manche machen sogar nicht mehr die Augen auf. Also sie ziehen sich total von dieser Furcht, dieser Angst, diese extreme Belastung zurück. Die andere Kategorie Kinder sind die Kinder, die eben sehr unruhig werden. Sie haben oft Albträume, sie können sich nicht konzentrieren. Ich habe 2-Jährige in Gaza betreut, die sich die Haare ausgerissen haben vor lauter Stress und innere Unruhe. Und vor allen Dingen habe ich Kinder in Gaza gesehen, die extreme Panikattacken gekriegt haben, die ich noch nie so stark gesehen habe. Es sind Kinder, die sind eben von durchgehend gestresst und traumatisiert und ängstlich, und dann die ganz kleinen Kleinigkeiten können dazu führen, dass sie eben in totale Panik geraten. Es kann sein, dass eine Tür sich ein bisschen hart schließt oder dass dieses metallische Geräusch, wenn Krankenpfleger ihre Instrumente vorbereiten, oder dass ein Elternteil zur Toilette gehen und nicht vorher Bescheid gegeben hat. Das löst diese Panik aus. Und ich arbeite seit, wie gesagt, über 10 Jahren in Krisen- und Kriegsgebiete. Und ich habe tausende von Geschichten, von Kriegserfahrungen gehört, von Tortur oder Folter, von Menschen, die eben ganz, ganz schlimme Sachen erlebt haben. Und ich habe irgendwie so ein professioneller Schutz entwickelt. Aber dieses Schreien von diesen, ja, dieses intensive, extreme Schreien von diesen Kindern. Es ist, als wenn das ganze Leiden Gazas in diese eine Kinderstimme gesammelt ist. Und es geht direkt durch meinen Schutz durch, denn es ist so schmerzhaft, das große, große Leiden dieser Kinder mitzumachen.
Wie kannst du ihnen denn helfen? Also wie sieht deine Arbeit ganz konkret aus?
Also was diese Kinder wirklich helfen würden, wäre Frieden. Sie brauchen wieder das Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit, dass sie nachts ins Bett gehen können, ohne sich zu fürchten, dass sie während der Nacht sterben, weil eine Bombe einschlägt. Das ist, was sie wirklich bräuchten und was ihnen helfen könnte, wieder zu heilen. Aber da der Krieg leider noch weiter rast und auch schlimmer wird, können wir ihnen nur kleine Pausen anbieten. Diese kleinen Lücken von spielerischer Zustand, wo sie eben kurz vergessen können, worüber sie sich Sorgen machen oder eben die ganzen Ängste bis in so im Hintergrund schieben. Wir wissen auch, dass durch besseres Atmen entspannt sich auch der Körper. Und deswegen hat jede Pause, wo man eben entspannen kann und wo man ein bisschen lachen kann und vergessen kann, das hat an sich Wert. Aber besonders mit kleineren Kindern sind Atemübungen nicht immer so leicht. Und deswegen habe ich immer Seifenblasen dabei. Denn wenn man Seifenblasen blasen will, muss man richtig tief Luft holen, damit man eben richtig auch schön Blasen machen kann. Und dadurch lernen die Kinder eben, wie sie besser atmen und dadurch besser entspannen können, besser schlafen können. Und außerdem macht es Spaß. Und das ist auch das Schöne mit Lachen und Lächeln, ist, dass das auch den Körper entspannt. Und das gilt für alle Menschen und natürlich noch mehr Menschen, die im Krieg leben, diese Fröhlichkeit vorzuholen, mitten in dem ganzen Elend.
Jetzt bist du ja immer nur eine kurze Zeit dort und Traumatherapie ist ja eigentlich so eine langfristige Angelegenheit, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mit einem Besuch oder mit einem Mal Atemtherapie und Seifenblasen getan. Also welche Chance haben denn die Kinder überhaupt?
Ja, das ist ganz richtig. Eine richtige Traumatherapie bräuchte mehr Zeit. Das ist nicht möglich, solange sie noch in akute Lebensgefahr sind. Und schon vor 4 Jahren hat Save the Children eine Studie gemacht, wo sie eben gesehen oder untersucht haben, wie viele Kinder leiden unter Traumasymptome. Und schon damals waren es bis zu 90% der Kinder. Das heißt, alle die 1 Million Kinder, die jetzt auf Gaza leben, sind stark traumatisiert. Und wie es mit ihnen gehen wird, das kommt ein bisschen auf uns drauf an. Denn wenn die Weltgesellschaft jetzt, wenn der Frieden kommt, und hoffentlich kommt er bald, dann brauchen diese Kinder eben ganz viel Unterstützung, Therapie. Die Schulen müssen wieder aufgebaut werden, damit sie einen strukturierten Alltag haben. Die Eltern müssen Hilfe kriegen, damit sie auch gut für ihre Kinder sorgen können. Also es ist eine extreme Arbeit, die vor uns steht. Und es kommt wirklich auf uns drauf an, ob das gelingen wird oder nicht, je nachdem, wie viele Ressourcen wir ihnen anbieten wollen.
Du hast gesagt, wenn der Frieden kommt, glaubst du daran? Hast du da Hoffnung?
Gerade eben ist es dunkel, das muss ich zugeben. Aber kein Krieg dauert ewig. Irgendwann mal kommt der Frieden. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben, wenn wir mit diesen Kindern arbeiten, ist eben diese Hoffnung zu bewahren, dass es eine Zukunft gibt. Denn Hoffnung ist ja wirklich das Allerwichtigste in das Leben von uns allen eigentlich. Und deswegen ist eben Hoffnung auch bei den Kindern in Gaza ganz, ganz wichtig.
Und haben die denn Hoffnung?
Ja und nein. Und was mich immer wieder so bewegt und rührt, ist, wenn ich Kinder, die Krieg erlebt haben, und wenn ich sie frage, wovon träumst du denn? Was möchtest du denn in der Zukunft werden? Sind ihre Antworten oft sehr, sehr solidarisch, indem dass sie entweder Ärzte oder Krankenpfleger werden möchten, um andere Kinder, die auch verletzt wurden, zu helfen. Oder sie wollen Architekten werden, damit sie bessere Häuser für Flüchtlinge bauen können. Und diese Fähigkeit, die eigene schlimmen Erfahrungen oder das Leiden in Solidarität für andere umzuwandeln, das gibt doch Hoffnung an sich, dass Kinder das noch können und das noch wollen.
Ich hätte eine Nachfrage noch. Also was macht das auch langfristig mit einer Gesellschaft, die einfach so stark traumatisiert ist, wo ja jeder eine Geschichte von Verlust, von Tod, von Verlust, von Angst, von Trauma zu erzählen hat. Also was sind da langfristig die Folgen für die Gesellschaft?
Die große Herausforderung, wenn wir anfangen sollen, diese Traumata zu heilen, ist, dass man wirklich die ganze Gesellschaft heilen muss. Ein traumatisierter Mensch braucht Struktur, Voraussichtigkeit, einen Plan des Tages, zu wissen, dass jemand da ist, der einem unterstützt. Aber die Lehrer sind traumatisiert, die Eltern sind traumatisiert, die ganzen Strukturen, das heißt Schulen, Spielplätze, alles, was so ein Kind in einem Alltag braucht, sind kaputt. Und wie das wieder aufgebaut wird, wie schnell die Gesellschaft heilen kann, das kommt wirklich auf uns drauf an, wie viel Ressourcen, wie viel Hilfe wir, wenn der Frieden kommt, anbieten. Wir wissen aber auch, dass sehr viele Traumata durch Generationen weiterleben. Man kennt das aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kinder aus der Kriegsgeneration, die leiden auch unter die Traumata deren Eltern. Also es ist eine
riesengroße Herausforderung. Aber der Umfang, den wir jetzt in Gaza sehen, also die Menge von Traumata, der Umfang von Zerstörung von einer ganzen Gesellschaft, das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Und rein fachlich als Traumatherapeutin glaube ich wirklich, dass wir fast neue Kapitel in unsere Trauma-Handbücher oder neue Kapitel in den Büchern über wie wir das behandeln sollen, schreiben müssen. Denn so eine totale Zerstörung von einer ganzen Gesellschaft und eine so totale Traumatisierung von der ganzen Bevölkerung, das kennen wir einfach nicht. Es wird Jahre dauern, es wird sehr viel an Ressourcen genötigt werden und ich hoffe, dass wir wirklich die Hilfe, die gebraucht wird, anbieten werden.
Ganz herzlichen Dank an Katrin Glatz-Bruback, Kinderpsychologin und Traumatherapeutin, für deine Arbeit, aber auch für dieses echt berührende Gespräch. Vielen Dank.
Ich bedanke mich, denn meine Kollegen in Gaza sagen, das Allerwichtigste, was sie jetzt brauchen, um ihre Hoffnung zu bewahren, ist, dass wir weiterhin über Gaza sprechen und in Solidarität mit ihnen stehen. Also danke, dass ich drüber reden durfte.
Zum Ende dieser Folge gebe ich euch gerne noch einen Podcast-Tipp mit. Und zwar den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben vom SWR. Ein Podcast, in dem es alle zwei Wochen um die ganz persönliche Geschichte eines Menschen geht. Oft geht es da um Themen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, aber mehr Beachtung verdienen. Sei es vom Leben mit Tourette oder von der Traumreise mit der demenzkranken Mutter. Immer authentisch, ehrlich und mitten aus dem Leben. Wir verlinken euch den Nachtcafé-Podcast auch in den Shownotes. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es auch uns, den Weltspiegel-Podcast, nächste Woche wieder. Redaktion von dieser Ausgabe hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 8. Mai um 16 Uhr. Ich bin Joanna Jeschke.